Unterheiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterheiden. Wir haben eine nur kurze Zeit gehabt, wo wir in denselben Landesgrenzen miteinander aufnehmen. Jetzt ist es schon wieder ganz anders. Wo Frau Heeremann heute ist, das erklärt sie gleich und warum sicherlich auch. Wir nehmen eine neue Folge auf. Und zwar befassen wir uns in den nächsten Folgen, wie schon angekündigt, mit den Sakramenten. Und heute geht es um die zentrale Frage. Da wurde ich von Frau Heeremann klugerweise nochmal zurückgepfiffen. Ich wollte noch viel weiter gehen heute. Was überhaupt ein Sakrament ist und was die Sakramente sind und was es mit ihnen auf sich hat, warum wir sie haben, warum es ein großes Geschenk ist, sie zu haben und warum es ohne sie gar nicht geht. Das und viel mehr soll heute Thema sein. Herzlich willkommen, Frau Heeremann.
Danke, ich freue mich, dass wir wieder über die Sakramente zusammen reden.
Wo sind Sie?
Ich bin seit 10 Tagen in Jerusalem.
Join the church and see the world, hat mal ein Jesuitenfreund gesagt.
So ist es. Ich habe gerade eine Einladung nach Australien bekommen.
Oh. Was machen Sie in Jerusalem?
Wenn man in der Lehre tätig ist, dann hat man ja das ganze Jahr über eigentlich keine Zeit zum Arbeiten. Und dann muss man, also Semesterferien klingen immer so, wie wenn man da Ferien hätte, aber das ist überhaupt nicht so. In den Semesterferien muss man arbeiten. Und weil ich schon zugesagt hatte, diesen Besuch in Marokko zu machen und auch meine Eltern zu sehen, gehe ich immer sehr gerne, also ich fliege halt im Sommer nach Deutschland meine Eltern besuchen. Und dann versuche ich mir 2 Monate Zeit zu nehmen, um dann endlich mal was zu arbeiten. Und mein Lieblingsort dafür ist die Ecole Biblique in Jerusalem, weil man da einfach so ideale Umstände hat. Es werden 2x am Tag die Sakramente angeboten. Also man kann morgens 6:30 in die Messe gehen oder 12 am Nachmittag. Man lebt mit den Dominikanern mit. Wir haben die Laudes mit denen und die Vesper. Die Schwestern kochen nicht nur für die Dominikaner, sondern auch für alle Gäste. Und es ist wirklich wie 2 Monate Klosterleben. Ich habe ein Zimmer, daneben ist das Refektorium, ein wunderschöner großer Garten, eine der besten biblischen Bibliotheken, eine wunderschöne große alte Kirche, die angeblich auf dem Ort gebaut wurde im 6. Jahrhundert, dann zerstört, aber im 19. Jahrhundert wieder aufgebaut, wo der heilige Stephanus gesteinigt wurde. Und wir sind direkt neben dem Damaskustor, also nicht direkt daneben, zwischen uns und dem Damaskustor ist noch das, was viele Freikirchler vielleicht kennen, das sogenannte, oder Anglikaner, Gartengrab, so ein anglikanischer Ort, wo man in Freiluft sehen kann, wie das Grab Jesu vielleicht ausgesehen hat. Daneben ist das Paulushaus, das gehört zum deutschen Heiliglandverein, und dann ist direkt das Damaskustor, also ich bin 12 Minuten zu Fuß von der Grabeskirche entfernt, so ungefähr. Ja. Und wegen des Krieges habe ich natürlich gedacht, ich könnte dieses Jahr nicht hierher kommen.
Wie spontan muss man dann buchen? Oder ist das oder bucht man im Vorhinein und hofft einfach nur die ganze Zeit?
Nee, ich hatte es eigentlich mir schon abgeschminkt. Also als wir das letzte Mal geredet haben, hatte ich schon nicht. Vielleicht hatte ich mich da gerade entschieden und habe gedacht, oh Backe, das ist jetzt vielleicht ein bisschen doch zu riskant. Aber ich habe mich wirklich erst vor ganz kurzem entschieden. Hatte es schon längst aufgegeben und dann habe ich irgendwie im Gebet gemerkt, dass es vielleicht doch eine intelligente Idee wäre, weil ich muss einfach 2 Projekte jetzt zu Ende bringen. Und wenn ich da in Meerbusch bei meinen Eltern sitze, ist das zwar sehr gemütlich, aber da habe ich nicht die Bibliothek, die ich brauche. Und dann habe ich letztlich den Herrn um ein Zeichen gebeten und dann hat eine sehr liebe Freundin mir auch noch mich da sehr unterstützt in dem Gedanken, sowohl durch Gebet als auch finanzielle Hilfe. Und dann habe ich mir gedacht, das ist das Zeichen, was ich gebraucht habe. Und dann bin ich hier angekommen und 4 Tage später kam das bekannte Geräusch vom Telefon, Extreme Alarm. Aber Gott sei Dank war das nur ganz kurz, das haben Sie vielleicht in den Nachrichten gesehen, Montag, das Datum vergessen, 5. Juni oder so. Muss später gewesen sein, 8. Juni vielleicht. Auf jeden Fall, einmal sind wir morgens um 6:10 mit diesem Geräusch geweckt worden und sind wieder in den Schutzraum gegangen. Aber jetzt ist gerade der 15. Juni und heute hat Trump behauptet, wir hätten jetzt bald Frieden. Also es ist wirklich...
Und die Welt ist hellauf begeistert von dem, was er da geleistet hat.
Ja, also und ich meine, wir loben jetzt mal nicht, zwar nicht den Tag vor dem Abend, aber den Waffenstillstand, bevor er auch unterschrieben ist und so weiter und so weiter. Aber hier in Jerusalem kriegt man wirklich sehr wenig davon mit. Also es ist keine Gefahrenzone. Weil der Iran hauptsächlich auf die Golfstaaten schießt und nicht auf Israel im Augenblick.
Ja. Dann hoffen wir mal, dass irgendetwas von diesem irgendwie komischen Deal, den der Präsident unbedingt zu seinem 80. Geburtstag haben wollte, genauso wie eine Wrestling-Show im Garten des Weißen Hauses übrigens, dass irgendetwas davon hält. Und dass sie richtig gut forschen können. Können Sie irgendeinen Sneak Peek geben, worum es gehen wird in den zwei Projekten, die Sie vor sich haben?
Ja, das eine kann man tatsächlich in Deutschland verfolgen. Ich bin gebeten worden, eine 12-stündige Einführung ins Alte Testament zu geben. Und zwar nicht für Theologen oder Wissenschaftler, sondern für Menschen, die gerne Katecheten werden möchten, also andere im Glauben unterweisen. Ja. Ja, und so ein Katechet muss natürlich ganz viele verschiedene Dinge lernen. Was sind Sakramente zum Beispiel oder die Dogmatik? Und Einführung ins Alte Testament ist nur ein Modul von vielen. Und jetzt stehe ich vor der großen Frage, wie kann ich in 12 Stunden eine Einführung ins Alte Testament geben? Und im Grunde ist meine Entscheidung, das jetzt nicht historisch kritisch zu machen, weil das hilft dem Katecheten gar nichts in der Katechese, sondern die Frage, warum lesen wir als Christen das Alte Testament überhaupt und wie lesen wir es und welche Bedeutung hat das Alte Testament aus einer christlichen Hermeneutik, typologischen Narrative vielleicht, typologischen... Mhm. Ja. Ja, warum muss ich das Alte Testament kennen, um das Neue zu verstehen? Und inwiefern hilft mir das Alte Testament in der Katechese? Also ich muss zugeben, dass ich mich davon ein bisschen überfordert fühle und mit dem, was ich bis jetzt produziert habe, auch nicht so ganz zufrieden bin. Aber Trial and Error, man muss halt mit irgendwas anfangen. Und das wird auf Radio Horeb ausgestrahlt ab dem 18.11.
Ab 18 oder am
18.11.? Ja. Nee, ab 18.11. Ja. Dann einmal pro Woche, glaube ich. Ich weiß leider nicht, wie diese Sendung heißt. Credo-Kurs vielleicht, aber das ist jetzt geraten. Auf jeden Fall, bis dahin haben wir ja noch ein paar Sendungen. Ab 18.11. kommt das einmal in der Woche. Warum haben die Christen das Alte Testament überhaupt übernommen? Was ist der christliche Kanon und wie unterscheidet er sich vom jüdischen Kanon und warum? Ja. Und dann geht's halt los mit einmal Überblick über die Geschichte des alten Israels und dann steige ich so ein mit Genesis und Moses und dann die Könige und noch ein bisschen die Propheten. Was die Weisheitsbücher sind, muss man sich wahrscheinlich am Ende selber erschließen, aber die sind eigentlich selbsterklärend, finde ich.
Schön. Schön. Und eine kleine Verbindung zwischen uns beiden, weil Radio Horeb kommt, wenn ich das richtig weiß, ich glaube, die sitzen, also die sind in jedem Fall aus der Heimat meiner Frau, die kommen aus dem Allgäu. Wenn ich es gerade richtig weiß, da ist also sozusagen das Zentrum und die Sendestation und das Studio und die Mitarbeiter sind, glaube ich, in
Balderschwang.
Balderschwang, nicht Bad Hindelang, in Balderschwang, genau.
Ja.
Genau. Und da meine Frau und ich waren gerade, ich hatte ein Wochenende frei, weil es gibt ein paar Mal im Jahr einen Gottesdienst, den unsere Katechetin macht, der kein Sakrament enthält und der wirklich der Kürze ist und wirklich ganz bewusst auf Familien mit kleinen Kindern ausgerichtet ist, damit, da würden jetzt die Anhänger der Tridentinischen Messe sagen, das können die bei uns genauso, aber damit eben die Kinder nicht in den Kindergottesdienst geschickt werden, also sozusagen wie zu einer Art Sonntagsschule, sondern damit die ganze Familie Gottesdienst feiern kann. Und das ist immer mal wieder. Und wenn ich es klug mache und woanders Vertretungen finde, dann sind das meine freien Wochenenden. Und wir haben dieses freie Wochenende genutzt, um dem Schwiegervater die Enkelin zu zeigen, weil der nicht mehr so gut, der kann nicht mehr so durch halb Deutschland fahren. Und das haben wir jetzt gemacht und waren in der Nähe von Balderschwang, wo meine Frau ja herkommt. Deswegen schön, dass Radio Horeb das macht. Im November geht es los. Wir werden noch ein paar Mal darauf hinweisen, glaube ich, wenn wir hier dran denken.
Ja, aber das ist ja nicht halb Deutschland, sondern fast ganz Deutschland.
Von ja, fast, genau, oder? Tatsächlich.
Wie lange fahren Sie da?
Naja, wenn meine Frau fährt, die schafft das manchmal unter 4 Stunden.
Was?
aber meine Frau fährt auch wirklich sehr schnell. Und meine Frau ist auch sehr, sehr deutlich, was mein Fahren anbelangt. Das ist ihr nämlich zu langsam. Und es gab mal einen Moment, wo sie mich hat eine halbe Stunde fahren lassen vom Allgäu zurück und hat dann gesagt, fahr mal bei der nächsten Ausfahrt kurz raus. Ich muss noch mal auf Toilette. Und dann ist sie, habe ich geparkt und sie hat die Beifahrertür aufgemacht, ist ums Auto drumherum gegangen, hat die Fahrertür aufgemacht und hat gesagt, ich fahre jetzt weiter. Also sie hat nicht mal getan, als würde sie auf Toilette gehen, sondern hat einfach gesagt, ihr reicht das jetzt. Und dann ist sie schnell und zügig nach Hause gefahren und das hat sie gestern Abend auch gemacht. Aber normalerweise, ich würde schon sagen, dass es eigentlich knapp 6 Stunden sind.
Oh, wow.
Ja, ja, ja.
Ja, also so beeindruckend, dass sie da 4 draus macht.
Ja, wir steigen ein. Vielen Dank für die lieben Rückmeldungen zur letzten Folge und zu den letzten Folgen. Wir haben das als Ermutigung genommen, uns eingehend, das heißt etwas ausführlicher und länger mit dem Thema das war meine Idee, ich gebe zu, dass das auf meinem Mist gewachsen ist. Ich hatte das Gefühl, wie ich es in der letzten Folge ja gesagt habe, wenn wir jetzt konkret machen, was in der christlichen Wirklichkeit nicht nur aus Überzeugung und sozusagen im Bibellesen und im Miteinanderleben in der Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes bedeuten soll, sondern was es in der konkreten Gestalt von Kirchengemeinden oder der katholischen Kirche bedeutet. Das könnte, glaube ich, ein guter nächster Schritt sein, wenn es wirklich darum geht, und das ist ja das Anliegen unseres Podcasts, im Alltag als Christ gestärkt zu sein und im normalen Leben als Christ zu verstehen, was bedeutet das, wie kann ich das besser, wie kann ich das häufiger, wie kann ich das tiefer machen, wie kann ich andere dazu einladen. Und da dachte ich glaube, wenn wir mit den Sakramenten jetzt weitermachen, dann wird diese ganz konkrete Gestalt, die dieses Leben bei uns annimmt, vielleicht besser verstehbar. Man kann sich vielleicht besser dem annähern. Man kann es, man merkt, es ist mit viel mehr Leben gefüllt, als man das immer vielleicht bisher erlebt hat. Und deswegen, Frau Heeremann, steigen wir ein. Was sind denn die Sakramente? Ich habe am Anfang, bevor wir aufgenommen haben, in Epheser 5 rumgeblättert. Wäre das auch Ihre erste Bibelstelle gewesen, mit der Sie es erklärt hätten?
Nein, ich muss zugeben, ich war total beeindruckt, dass Sie mit Epheser 5 um die Ecke gekommen sind, weil sonst bin eher mal ich diejenige, die Bibel aufschlägt. Und ich hatte einfach nur den Katechismus aufgeschlagen und angefangen, da die Erklärung nachzulesen, weil ich witzigerweise gar nicht auf die Idee gekommen war, nach einer Bibelstelle zu suchen. Und kaum, dass Sie Epheser 5 gesagt haben, dachte ich aber, wow, wie passend. Also erklären Sie jetzt mal, warum Sie Epheser 5 sofort zur Hand genommen haben.
Also ich hatte, also der Epheserbrief endet mit einer sogenannten Haustafel. Und Epheser 5 ist normalerweise oft sehr verschrien, weil im Epheser 5 genau da, was ich eigentlich, also worum es mir ging, in diesem Zusammenhang steht, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Und eben da ganz viel eben von Gehorsam, Unterordnung und so weiter geredet wird, was natürlich eine an vielen Stellen sehr, sehr illustre, oftmals auch echt negative Wirkungsgeschichte in den letzten 2000 Jahren hatte. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern in diesem Zusammenhang im Epheser 5, Vers 23, da gibt es diese schöne Formulierung, die darauf hinweist, was für eine, in was für einer Dimension unser Nutzen unser Leben mit den Sakramenten steht. Und zwar, denn der, dort steht, denn der Mann ist das Haupt der Frau. Das ist jetzt für unsere Frage nicht entscheidend. Sondern was entscheidend ist, wie es weitergeht, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, er hat sie als seinen Leib gerettet. Und das ist, finde ich, die
Tiefe. Okay, und dann geht es noch weiter. Also,
ja?
Entschuldigung, Sie haben eine andere Übersetzung. Sie haben, denn er hat sie als seinen Leib gerettet. In der Einheitsübersetzung ist es vielleicht noch ein bisschen deutlicher.
Ja.
Er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Also diese Betonung, dass die Kirche der Leib Christi ist. Darauf wollen Sie hinaus, gell?
Darauf wollte ich hinaus, in dem Sinn, dass die große Wahrheit des Christseins ist, dass in der Kirche Christus seine geschichtliche Gestalt annimmt, ab dem Moment, wo sein Geist in diese Welt ausgeschüttet worden ist. Also er ist auf die Welt gekommen, wahrer Mensch und wahrer Gott. Ein Mensch ganz und in diesem Mensch ganz Gott. Der leidet, stirbt, gefoltert wird, stirbt, im Grab tot liegt, das Totenreich erfährt, von dort aufersteht, seinen Jüngern begegnet, in den Himmel auffährt, das haben wir alles besprochen, und an Pfingsten seinen Jüngern seinen Geist, den Beistand, schenkt. Und ab diesem Moment ist die Gemeinde der Jünger und die Gemeinden, die die Jünger um sich sammeln, die Gestalt, der Leib, den Christus in der Geschichte, in der Zeit, in Zeit und Raum heute hier annimmt. Und das wird zum Zeichen, das wäre jetzt meine Formulierung, in den Sakramenten, die uns in der Kirche geschenkt sind.
Genau.
Oder da können wir ja jetzt noch lange
Hörer
drüber
merken,
reden. Aber die Tiefendimension ist, die Kirche ist der Leib Christi.
Genau. Danke, dass Sie das jetzt so schön und klar gesagt haben. Die Kirche ist der Leib Christi. Ich glaube, eine Schwierigkeit für unsere zwei Völker, zwei Hörervölker, die Protestanten sind mehr vertraut mit dem Wort Gemeinde. Und also die Schwierigkeit, die wir haben im Dialog, ist, dass im Griechischen steht da Ekklesia. Mhm. Und Ekklesia ist natürlich das Wort, von dem die ganzen romanischen Sprachen das Wort Eglise ableiten oder Chiesa. Während auf das deutsche Wort Kirche kommt von einem anderen Wort her, Kyriake, die zum Herrn gehörige, aber ist letztlich das germanische Wort für Ekklesia. Und ich weiß nicht, warum das, können wir vielleicht wann anders die Frage beantworten oder Sie können es aus dem Ärmel schütteln. Aus irgendeinem Grund hat Luther lieber das Wort Gemeinde benutzt. Aber ich glaube, das ist für Katholiken ein bisschen verwirrend, weil wenn wir das Wort Gemeinde sagen, dann denken wir nur an die örtliche Gemeinde in meinem Dorf.
Ja.
Und das Wort, das hier gebraucht wird, bezeichnet aber wirklich die Gesamtheit aller Getauften. Aller derjenigen, die zur Ekklesia gehören. Und die Ekklesia ist das Wort, das im Alten Testament das Bundesvolk Gottes bezeichnet, das am Sinai von Gott zusammengerufen wird. Also Ekklesia bedeutet die Herausgerufenen. Gott ruft Israel aus Ägypten heraus, versammelt sie am Horeb. Im Alten Testament gibt es zwei Begriffe für dieses Volk, Synagoge und Ekklesia. Beide Begriffe werden benutzt im Alten Testament. Im Neuen Testament tun dann die jungen Christen sich ganz bewusst Ekklesia nennen, um zu sagen, wir sind dieses von Gott zusammengerufene Volk. Und eben genauso wie sie sagen, in diesem Verständnis, der Herr hat seinen Heiligen Geist gesandt. Durch den Geist sind wir jetzt Glieder an seinem Leib geworden und wir sind der fortlebende Leib Christi. Und damit sagt die katholische Kirche etwas, womit sie wahrscheinlich auch vollkommen mitkommen. Seit dem Zweiten Vatikanum ist das so ein Urbegriff. Die Kirche selbst ist das Wurzelsakrament. Also die große Frage ist ja, vielleicht wenn wir jetzt mal von diesem komplizierten Wort Sakrament wegkommen, mir hat das damals wahnsinnig geholfen zu verstehen, was Sakramente sind. Es wäre ja eigentlich Gottes unwürdig, wenn er, ich meine, Gott kann alles machen, aber es wäre ein bisschen erstaunlich, wenn er vor 2620 Jahren hier geboren wird und dann vor so und so vielen Jahren gekreuzigt, gestorben, aufgefahren in den Himmel und dann ist er weg. Gell? Mhm. Dieses Heil, das er damals den Menschen gebracht hat und vor allen Dingen in seinem Passia-Mysterium gewirkt hat, das soll ja allen Menschen zu allen Zeiten und allen Orten zugänglich sein. Und daher dieses faszinierende Geheimnis, dass er zwar zum Vater hinaufgeht, aber nicht um zu verschwinden, sondern seinen Geist sendet und jetzt in seiner Kirche fortlebt, sodass alle Menschen zu allen Orten und allen Zeiten idealerweise Zugang zu dem gleichen Leib Christi haben, der jetzt auf sakramentale Weise in der Kirche unter den Menschen gegenwärtig ist, wie die Menschen vor 2000 Jahren in Israel. Also eigentlich sind wir so gesehen privilegiert, weil vor 2000 Jahren konnten immer nur ein paar Leute an Jesus ran.
Ja.
Und Jesus wünscht sich, dass seine Kirche so voll des Heiligen Geistes ist, dass man ihm überall begegnen kann, im einzelnen Christen, aber eben besonders in dem, was wir jetzt dann die Sakramente der Kirche nennen. Also die Kirche sind sicher ein Sakrament, aber die spendet jetzt nochmal Sakramente.
Ja, ich würde kurz einhaken, damit klar ist, Sie haben also nur noch als Erklärung, damit das aufgelöst ist, Ekklesia bedeutet die Herausgerufenen. Sie haben das gerade gesagt, aber sozusagen der Durchschnittshörer wird das Griechische nicht parat haben. Also Ekklesia heißt die Herausgerufenen, also die aus den anderen von Gott Gerufenen. Und jetzt haben Sie schon ein zweites gesagt, was uns auf die Bedeutung des Wortes Sakramentum hinweist. Sie haben von dem Passia-Mysterion gesprochen, also von dem Essen, was Jesus mit seinen Jüngern am Passafest miteinander gefeiert hat und aus dem er das Mysterion, ich bin jetzt mal ganz frech und sage, das Mysterium macht, was Anteil an ihm gibt. Und genau das bedeutet das Wort Sakramentum. Sakramentum ist, wenn ich das richtig weiß, sozusagen die Übersetzung des Wortes Mysterion, was bedeutet...
Also Mysterion ist griechisch und Sakramentum ist Latein.
Genau. Und bedeutet sowas wie Geheimnis.
Genau. Ja. Also ursprünglich heißt wohl dieses, also Sakramentum kommt von dem, es heißt ursprünglich eigentlich ein Eid, eine Verpflichtung,
genau,
eine heilige Verpflichtung, wird dann aber im kirchlichen Latein zur Übersetzung dieses griechischen Wortes Mysterion, was Geheimnis heißt. Und mit Geheimnis darf man sich jetzt wieder nicht vor, das ist wieder kompliziert für uns Deutsche, weil Geheimnis klingt so, ich habe jetzt ein Geheimnis und ich sag dir nicht, was ich weiß. Ja? Darum geht's nicht. Ein Geheimnis im Glaubenssinn ist etwas, das wir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von uns aus nicht mit der reinen Vernunft hätten entdecken können.
Fassen
es ist
können,
etwas,
genau.
Das Gott uns offenbart.
Ja, ja. So wie Christus selber. Und ich glaube, das wäre der Schwerpunkt, den wir Lutheraner setzen würden. Ich glaube, wir würden eher von Christus als dem Ursakrament sprechen. Aber dadurch, dass die Kirche das ja irgendwie ist, sind wir, glaube ich, gar nicht so weit entfernt. Aber genau, Geheimnis heißt nicht sozusagen, es ist einfach nur, ich sag dir das nicht, also nicht so im kindischen Sinn, das ist mein Geheimnis, sondern in dem Sinn von, es ist da und es ist auch offenbar, aber es ist nicht offenbar, weil wir es mit unseren Sinnen erkannt und entschlüsselt haben. So wie es ja für die ganze Gestalt Christi gilt, dass dort nicht von mit, also so wie Christus ja sagt zu Petrus, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart. Und
genau.
So ist das bei uns in der Begegnung mit dem Mysterion, mit dem Mysterium, mit dem Sakrament genauso. Es ist uns offenbar und es liegt vor uns und es ist so. Aber es ist nicht so, dass einfach nur, weil wir eins und eins zusammenrechnen, es jetzt verstehen und erkennen und fassen. Fleisch und Blut, so wie die Welt, so wie wir nun mal ist, fassen das eben nicht.
Genau.
So ist das gemeint,
das Geheimnis.
Das ist eine
Wirklichkeit, die so reich und tief ist, dass man sie nie vollständig ins Wort fassen kann und auch nie zum Ende kommt mit dem menschlichen Verstand. Gell?
Also wer, so ist es, ja.
Ja. Aber jetzt zum Praktischen, nicht? Also es ist interessant, dass Sie gerade gesagt haben, Sie würden sagen, Christus ist das Wurzelsakrament. Und ich glaube, was den Hörern hilft, ist, da muss man jetzt vorsichtig sein, damit meinen wir nicht Jesus von Nazareth.
Ja.
Also jetzt vor, mit damit meine ich Jesus von Nazareth, vor Tod, Sterben, Auferstehen und so weiter, ja. Weil die Weise, die, also Gott wird Mensch, lebt als Jesus von Nazareth, ganz Gott, ganz Mensch, in Nazareth, in Galiläa, stirbt in Jerusalem. Und dann an Pfingsten gründet er die Kirche. Und erst von jetzt an können wir von Sakramenten reden, weil die Sakramente ist all das, wodurch Jesus uns Zugang gibt zu dem, was er im Passiamysterium für uns gewirkt hat. Also wenn Sie sagen, Christus ist das Wurzelsakrament, dann meinen Sie ganz sicher den zu Rechten des Vaters erhöhten Herrn?
Ich würde einfach in einem Wort oder in kurzen Worten sagen, die zweite Person der Trinität.
Genau, aber...
Das würde ich jetzt sagen, ist das Wurzelsakrament.
Aber eben nicht die zweite Person der Trinität bevor der Menschwerdung, sondern nach seinem Passia,
ja,
nach seiner Erlösung.
Ja.
Und jetzt ist eben die Frage, wie können wir mit dem in Kontakt kommen? Also dafür gründet er seine Kirche, in ihr ist er selber gegenwärtig, durch sie wirkt er. Also der Katechismus hat einen, wie ich finde, schönen Satz. Christus, der zur Rechten des Vaters sitzt... und den Heiligen Geist in seinem Leib der Kirche ausbreitet. Er ist es, der jetzt durch die Sakramente, die er zur Mitteilung seiner Gnade eingesetzt hat, handelt. Also in jedem Sakrament handelt Jesus Christus selbst durch den Geist und die Kirche.
So ist es.
Und dann kommen wir zum nächsten Schritt. Also was sind jetzt Sakramente? Mit den Sinnen wahrnehmbare Zeichen, die unserer Menschennatur zugänglich sind. Das muss man ja jetzt auch noch mal betonen, gell? Weil die Leute sagen, ja, aber ich kann doch, wenn ich am Sonntag in den Wald gehe und da spazieren gehe, da kann ich viel besser beten. Oder wenn ich reiten gehe oder in die Wüste oder Leute haben alle möglichen Beispiele, dann bin ich doch Gott viel näher. Und Gott sagt, nein, ich bin Mensch geworden, weil du ein Mensch bist. Und als Mensch brauchst du sichtbare Zeichen, die du sogar anfassen kannst. Also er erlöst uns in einer Weise, die uns Menschen gerecht ist. Und da müssen wir ernst nehmen, dass wir aus Fleisch und Blut geschaffen sind. Deswegen vermittelt er seine Gnade über wahrnehmbare, sinnenhafte Zeichen.
Zu denen, das ist das, was Luther sozusagen so stark gemacht hat, dass ein ganz großer Konflikt entstanden ist. Ist die Frage, wie groß dieser Konflikt heute überhaupt noch ist. Aber damals, das war im Prinzip der große Schwerpunkt, um den es Luther ging, es ist dieses wahrnehmbare, greifbare, sichtbare Zeichen, das verbunden ist mit einem Wort der Verheißung aus der Heiligen Schrift. Das ist Martin Luthers sozusagen Definition, die bei uns dann in den Bekenntnisschriften gelandet ist, wegen der er auch dann beispielsweise die Siebenzahl, die in der letzten Folge schon vorkam, kritisiert hat. Also sozusagen etwas, was uns als Leib-Seele-Wesen entspricht. Also ein Zeichen, ein Ding, eine Handlung, die verbunden ist oder die Ausdruck ist eines Wortes der Verheißung aus der Heiligen Schrift.
Also jetzt haben Sie was ganz Wichtiges gesagt. Ich will das einfach nur noch mal unterstreichen.
Ja.
Es sind Zeichen und Worte. Also wenn ich jetzt jemanden nur Wasser über den Kopf gieße und dabei denke, ich will dich taufen, macht das gar nichts.
Ja.
Ich muss sagen, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes.
Ja.
Und so ist es bei allen Sakramenten. Es ist immer Wort und Zeichen müssen zusammenkommen.
So ist es.
Da gibt es ein interessantes, ein Fun Fact in Klammern.
Ja.
Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist in der katholischen Kirche großes Chaos ausgebrochen und zum Teil haben die Priester gedacht, sie könnten kreativ sein und sich neue Taufformeln ausdenken. Ja, und das hat wirklich ganz schlimme Kreise gezogen. So, und jetzt kommt der Fun Fact. Vor drei, vier Jahren gab es in Amerika einen frisch geweihten Priester, der auf die Idee gekommen ist, mal in der Pfarrei nachzufragen, wie man denn damals in den 70er, oder der ist schon später, in den 80er Jahren getauft hat, und hat herausgefunden, dass er mit einer vollkommen ungültigen Taufformel getauft worden war.
Der Priester selber?
Ja, daraufhin ist er zu seinem Bischof gegangen und hat gesagt, ich bin gar kein gültiger Priester, weil ich bin nie gültig getauft worden. Weil man kann nur einen, in der katholischen Kirche, man kann nur einen gültig Getauften zum Priester weihen. Dann hat der Bischof diesen jungen Mann erst wieder taufen müssen und dann schnell die Priesterweihe nachholen.
Das ist Quatsch.
Nein, das ist echt passiert. Und dann stand das in den katholischen Medien und dann haben andere Priester auch nachgeforscht, wie sie getauft worden sind. Und dann gab es mindestens noch einen weiteren Fall, der dann auch rausgekommen ist, der dann auch gemerkt hat, dass er nicht gültig getauft war und dann zu seinem auch nochmal alles wiederholt werden musste.
Das ist ja wow. Also das, genau, das, also, aber solche Fun Facts sind es, die es verdeutlichen. Und jetzt hole ich noch kurz aus und dann, Luther sagt etwas, also weil es um die Frage des Praktischen geht, sozusagen, das ist die, sozusagen das Mittel, das Heilsmittel, dieses weltliche Zeichen und das verheißungsvolle Wort. Und wir machen noch einen dritten Punkt dazu, das im Glauben ergriffen wird.
Ja.
Das ist etwas, was Luther, ich glaube, da gibt es auch keinen Dissens, also würde sie auch sofort unterschreiben. Aber sozusagen, das ist etwas, was Luther in den harten Auseinandersetzungen seiner Zeit ganz wichtig war, dass eben Sakrament ist Zeichen und Wort und damit reduziert er die Anzahl der Sakramente aus seinen Gründen. Und er sagt dann noch dazu, und das ist bestimmten lutherischen Kreisen bis heute sehr wichtig, was im Glauben ergriffen wird. Das bedeutet, Luther hat das mal, oder ich weiß nicht, ob das noch Luther-Worte sind, ob das dann einfach Bekenntnisschriften und dann lutherische Orthodoxie und so weiter ist, dass man zu dem Punkt gekommen ist, man kann das Sakrament auch zum Gericht essen. Das ist natürlich eine schlimme Formulierung jetzt, aber was damit
aber
gemeint
ist. Aber das ist paulinisch, das sagt der heilige Paulus in 1. Korinther 11.
Also das ist eine biblische Formulierung, aber sozusagen, dass man, sorry, genau, das ist die biblische Formulierung, aber dass man, das also sozusagen, dass man so weit geht und sagt, also nur weil der Pfarrer die Einsetzungsworte richtig gesprochen hat und somit aus dem ungesäuerten Teig, dem ungesäuerten Brot, nun der Leib Christi geworden ist, heißt das noch nicht automatisch, dass nur weil du das isst, jetzt du Anteil an der Gnade hast, sondern wenn du daran nicht glaubst oder wenn du dich in dem Moment drüber lustig machst oder wie auch immer, dann ist es nicht nur so, dass das nicht wirkt, sondern, sondern es schadet dir in einem, einem transzendenten Sinn.
Erst rein katholische Lehre. Identisch.
Mensch.
Also wir machen höchstens, wir machen von der Formulierung noch einen winzigen Unterschied, aber es kommt exakt auf das Gleiche raus.
Okay.
Wir sagen, dass die Gültigkeit des Sakramentes nicht abhängt von der Heiligkeit des Spenders. Und daher kommt dieses berühmte oder komplizierte Wort ex opere operato. Also das heißt, dass die Sakramente Kraft des ein für alle Mal vollbrachten Heilzwecks Christi wirken. Also,
und
das Sakrament wird nicht durch die Gerechtigkeit des Menschen, der das Sakrament spendet oder empfängt, sondern durch die Kraft Gottes vollzogen. Auf der einen Seite, ja. Also, wenn der Priester ein schlimmer Sünder ist und so weiter, ist das Sakrament, was er spendet, trotzdem gültig. Aber der Empfänger, der ist genau wie Sie gerade gesagt haben, wenn ich das Sakrament nicht im Glauben empfange, bleibt es vollkommen unfruchtbar in mir. Und genau wie Sie gerade gesagt haben, kann es mir sogar zum Gericht gereichen. Also im Katechismus steht sehr schön, sobald ein Sakrament der Absicht der Kirche gemäß gefeiert wird, wirkt in ihm und durch es die Macht Christi und seines Geistes, unabhängig von der persönlichen Heiligkeit des Spenders. Die Früchte der Sakramente sind aber von der inneren Verfassung ihres Empfängers abhängig. Also ich kann mein Leben lang am Sonntag zur Kirche gehen und die Eucharistie empfangen. Wenn ich sie nicht mit Glauben empfange, nützt sie mir gar nichts.
Auch das hat nochmal einen ganz konkreten, oder so, diese Dinge sind natürlich im Lauf der Kirchengeschichte entstanden und das ist etwas, was einen dramatischen Hintergrund hat. Jetzt müssen Sie mir helfen, diese Vorstellung des ex opere operator, also dass es wirkt, weil der Vorgang stattgefunden hat, so, um es mal...
Weil Christus wirkt, also weil Christus letztlich der Spender der Sakramente ist und das
genau,
wäre
aber
ja...
So, also sozusagen, in dem Moment, wo es der Lehre der Kirche gemäß stattgefunden hat, wirkt es. Und das hat nichts damit, oder sozusagen das, was der Priester vorher getan oder währenddessen gedacht hat, das ist nachrangig und das kommt aus der Zeit der einer der stärkeren Christenverfolgungen, glaube ich, in Nordafrika im dritten oder vierten Jahrhundert.
Zur Zeit des heiligen Augustinus. Viertes Jahrhundert, glaube ich.
Wo eben Priester und Bischöfe von ihrem Glauben abgefallen sind und sich die Gläubigen gefragt haben, was ist mit den Taufen, den anderen Sakramenten, die sie gespendet haben. Und da ist das dann Augustinus, der darauf reagiert und sagt, ja. Ich verstehe eure Sorgen, aber ihr müsst auch verstehen, dass nicht die Kraft und die Intelligenz und die Treue dieses Priesters dafür entscheidend ist, dass Christus in euch wirkt, sondern es ist entscheidend, dass Christus ihn genutzt hat, um darin an euch wirken zu können.
Genau.
Ja.
Also natürlich auch zum Schutz der Gläubigen. Also es geht ja Gott nur um die Gläubigen, um seine Schäfchen sozusagen. Ja? Und wenn, das wäre ja furchtbar, wenn die Schäfchen, wenn das Heil der Schäfchen von der Heiligkeit der Hirten abhängen würde.
Ja.
Also Gott, Jesus nimmt die Hirten in seinen Dienst, aber Gott sei Dank ist die Wirkung seines Heiligen Geistes nicht abhängig von deren Heiligkeit. Natürlich, wenn die Hirten heilig sind, hat das Volk unendlich viel mehr davon, weil man dann das Vorbild von jemandem hat, der einen zu Christus führt. Aber Gott sei Dank, die Sakramente, die man empfängt, sind auch dann gültig, wenn der Priester ein schlimmer Sünder ist.
Ja.
Aber genau wie Sie sagen, das ist dieser sogenannte Donatistenstreit, weil ein sogenannter Donatus eben gelehrt hat, dass man... Also das kommt aus der Zeit und Augustinus hat dann letztlich im 5. Jahrhundert die theologische Antwort gegeben, dass das nicht sein kann und dass es immer Christus ist, der das Sakrament spendet und es auch gültig ist, wenn der Spender zum Beispiel, da geht es ja noch einen Schritt weiter, ich glaube, wenn der Spender ein Schismatiker ist, wenn ich von einem Schismatiker getauft wurde, ist trotzdem meine Taufe gültig.
Ja.
Jetzt habe ich mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, aber ich glaube, so ist es, gell?
Nein, aber also es geht jetzt um die grundlegenden Dinge und ich
glaube, genau.
Also das ist wirklich, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr oder sie euch mal wundert, warum manchmal wir so stottern oder mal so eine Pause zum Luftholen oder so nehmen. Dann liegt das daran, dass theologische Fehler wirklich schnell passieren, weil einfach unsere Sprache so ist, wie sie ist. Also zum Beispiel, ein theologischer Lehrer von mir hat mal, glaube ich, einen anderen theologischen Lehrer zitiert mit den Worten hinsichtlich der Trinitätslehre, dass er sagte, die Trinitätslehre ist ab einem bestimmten Punkt, wenn man in die letzten Verästelungen hineingeht, der Punkt, wo man mit dem Reden aufhören muss und mit dem Beten anfangen muss, weil einfach selbst die deutsche Sprache irgendwann nicht mehr in der Lage ist, das zu fassen, was die theologische Richtigkeit oder was das theologisch Korrekte ist. Und deshalb gibt es beispielsweise, deshalb gibt es gerade in der Theologie, die versucht, die systematischen Zusammenhänge des Glaubens darzustellen, oft eine Vermischung alter Sprachen und unserer Alltagssprache oder unserer jetzigen Wissenschaftssprache, weil man so unendlich glücklich ist, dass man eben das Wort Sakrament benutzen kann, damit man nicht erstmal 7 Seiten lang erklären muss, was ein Heilsmittel oder so ist. Und also das nur als Erklärung. Und eben gerade jetzt, wenn zwei von verschiedenen Konfessionen miteinander reden, dann ist das natürlich noch mal tiefgreifender. Und vielleicht das als, könnte man jetzt sagen, Schlusspunkt und Aussicht auf die nächsten Folgen, wo wir uns mit den einzelnen Sakramenten beschäftigen. Da werden wir wieder an diese Punkte kommen, wo man vielleicht mal stottert oder relativ tief Luft holt, weil wir auf unsere Unterschiede achten müssen und trotzdem beide dieses Anliegen haben, es euch und ihnen so zu erklären, dass sie etwas darin entdecken und merken, dass wirklich Heil, Gnade, Leben in diesen Dingen steckt. Oder?
So ist es.
So ist es.
Gut erklärt.
Wir kommen langsam zum Schluss. Wir haben versucht, innerhalb von einer halben Stunde zu verstehen, was das Sakrament, was das Geheimnis des Glaubens in diesen konkreten Formen annimmt. Wenn Sie heute mitnehmen, ein sichtbares Zeichen, ein Wort der Verheißung aus unserer Heiligen Schrift und der Glaube von uns Gliedern der Kirche und der Gemeinde oder der Gemeinde, die diese unter den Verheißungsworten gegebenen Zeichen im Glauben empfangen, dann haben sie, glaube ich, das Wichtigste mitgenommen. Und in diesem Sinne eine gute und behütete Zeit. Es gibt, habe ich festgestellt, ein paar neue, die zuhören. Zumindest geben das unsere Zugriffszahlen so her. Wenn ihr das jetzt hört, tut uns doch bitte einen Gefallen und hinterlasst dort, wo ihr unseren Podcast hört, eine kurze Bewertung und vielleicht eine kurze Rezension. Das kann ein Satz oder 5 Wörter sein, es kann auch eine halbe Seite sein. Das hilft uns aber ungemein, sichtbar zu bleiben oder sichtbarer zu werden und in den Bewertungen hochgestuft zu werden, damit man uns schneller findet und einfacher findet. Wenn das also mal möglich wäre und ihr mal 5 Minuten dafür entbehren könntet, wäre das eine große Hilfe. Frau Heeremann, was steht heute und in den nächsten Tagen noch an?
Ich muss zum Buch Esther forschen und rausfinden, was die patristische Rezeption dazu gesagt hat.
Dann dafür viel Glück und Segen.
Danke.
Und ein letzter Wermutstropfen für die Deutschen. Heute Morgen waren es 4,5 Grad, als ich aus der Tür gegangen bin. Wie warm ist es im Heiligen Land?
Ja, das ist total angenehm. Es ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Ich sage Ihnen gleich. Es ist... Heute war es, bin beim Aufstehen so ähnlich wie 18 Grad und dann ist es rauf auf 26. Und morgen bis 29.
Sie haben doch diesen Beruf nur ergriffen, damit Sie Ihr Leben lang immer in diesen Temperaturen leben können. Geben Sie es zu. Vielen Dank, Frau Heeremann.
Ihnen auch, Gottes Segen.
Danke Ihnen auch. Bis bald.
Bis bald, tschüss. Thank you.